Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Ich darf nochmals ganz herzlich alle unsere Gemeindeglieder, Besucher herzlich willkommen heißen, insbesondere an den Computern, an den Smartphones draußen im Lande. Herzlich willkommen im Internet auch. Liebe Grüße von der ganzen Gemeinde natürlich nach Südtirol zu Adnan und Francesca.
Ah ja, genau.
Und wir hoffen, ihr habt eine schöne Zeit und kommt gesund wieder zurück. Wir vermissen euch. Ja, wir haben gerade gehört, ganz richtig von der Clara, dass Gott unvorstellbar heilig ist. Und wir als sündige Menschen, gefallene Menschen, können uns das gar nicht vorstellen, aber Gott sagt was ganz, ganz Herrliches zu uns. Er sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Das heißt, Gott sagt, wir können heilig sein. In Christus Jesus sind wir gerechtfertigt, sind wir vor Gott geheiligt. Wenn wir nicht mehr in unserer alten Natur im Fleisch wandeln, sind wir geheiligt, sind wir vor Gott heilig. Und wenn du oder ich, wenn wir Sünde tun und dann umkehren, Buße tun, sind wir wieder gerecht vor Gott, sind wir wieder die Heiligkeit in Christus Jesus. Seid heilig, denn ich bin heilig. Ja, und jetzt freue ich mich natürlich ganz besonders, dass ich den Gunte begrüßen darf.
Grüß dich, Reinhold.
Ein Hausgewächs sozusagen. Ja. Und mit Stolz darf ich ja nicht sagen, aber mit Dankbarkeit erfüllt mich das, Gunte, dass du eine so wunderbare Botschaft vorbereitet hast. Ich habe einen kleinen Vorteil euch gegenüber. Ich kenne seine Botschaft schon und ich bitte euch, seid höchst aufmerksam, weil das ist vom Heiligen Geist inspiriert und es ist eine wunderbare Botschaft, die uns fürs tägliche Leben wirklich weiterhelfen kann. Und bevor der Gunti dann startet, möchte ich noch ganz kurz ein Schriftwort lesen. Und zwar dort, wo ich vorher aufgehört habe, in Titus 3. Da heißt es dann, durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen. Deswegen sind wir heilig. Weil der Schmutz der Sünde ist abgewaschen, hat uns zu neuen Menschen gemacht, zu heiligen Menschen, zu gerechten Menschen in Christus Jesus. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat, durch Gottes Gnade für gerecht erklärt und heilig. Sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Halleluja, Halleluja. Vater, ich bete jetzt für den Gunti, dass du ihm Weisheit schenkst und dass du unsere Herzen öffnest, dass wir das empfangen dürfen, was du durch den Gunti in der Kraft deines Geistes vorbereitet hast. Amen.
Amen. Flori hat ein Signal von mir. Gut, aber wir sind mal aufgewacht. Ja, wir haben es tatsächlich im Lobpreis, und das war eine schöne Leitung Gottes jetzt auch durch den Lobpreis, der Punkt liegt, die Betonung liegt auf der Heiligkeit Gottes. Wir haben keine Ahnung in unserem Zustand auf dieser Erde, wie heilig Gott wirklich ist. Und offensichtlich hat Gott mit Sünde ein Problem insofern, als dass er es nicht vor sich bestehen lassen kann. Und das zieht sich durch die ganze Schrift. Und wir werden das jetzt in der Botschaft auch sehen, was Gott vorhat, was er will und was er mit diesem Zustand, in dem wir sind, letzten Endes macht und wie er uns hilft. Die Botschaft heute soll uns Basis geben und ein Verständnis geben dessen, was Gott eigentlich vorhat. Ja, die Schrift ist so dick, je nach Ausgabe, es sind 66 Bücher. Und es ist eine unendliche Vielfalt an Ermahnungen, Ermutigungen, Geschichten, durch die Gott seine Schrift inspiriert hat und uns sein Wort mitteilt und mitteilt, was er von uns möchte. Und wir steigen doch gleich mal ein. Nein, da muss ich so rüber. Ja. Und die Botschaft heißt Gott und der Mensch. Und warum habe ich die Botschaft so genannt? Ganz einfach. Weil offensichtlich hat Gott mit dem Menschen ein zentrales Wesen oder einen zentralen Punkt bei sich und mit uns, um den es in der ganzen Welt- und Menschheitsgeschichte geht. Wir untergliedern das Ganze, da bin ich dem Reinhold sehr dankbar, dass er mit seiner strategischen Art die Sachen nochmal aufgeräumt hat, mit in was will Gott, in Segen und Fluch, der freie Wille, die Sünde, die Grundlage in jeder Beziehung, der Ausweg und die Umgestaltung, die neue Geburt. Gut, die neue Geburt ist letzten Endes das Finale, was Gott vorhat jetzt mit uns oder worauf es hingeht. Und die neue Geburt wiederum ist ein Start-up oder ein Beginn eines Umgestaltungsprozesses, der sehr wichtig ist für uns, weil letzten Endes, und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, letzten Endes alles läuft daraus hinaus, dass Gott wieder Gemeinschaft haben möchte mit uns und dass er anfängt, den Menschen, der mit ihm sein will und Interesse an ihm hat, vorzubereiten auf ein ewiges Zusammensein mit ihm. So, was will Gott? Grundsätzlich ist es Gottes Wille, Dinge und Leben zu schaffen. Gott ist immens kreativ und es ist sein ureigenstes Wesen, Sachen zu kreieren, zu schaffen, hervorzubringen. Und wenn wir die Genesis lesen im ersten Buch Mose, was er geschaffen hat, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, er hat alles gestaltet. Und das lesen wir im ersten Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und weiterhin hat er uns die bekannte Schöpfung ins Dasein gerufen. Wir sehen das, wenn wir unsere Augen aufmachen. Paulus schreibt es ganz, ganz deutlich auch im Römerbrief. Sein göttliches Wesen, also seine unerschöpfliche Kreativität und seine Allmacht, wird seitdem aus der Sicht und wahrnehmbaren Schöpfung ersehen. Ja? Ich will jetzt da nicht unbedingt abbiegen auf Evolutionstheorien und diese ganzen Dinge, das führt zu weit, aber jeder, der zwei Augen im Kopf hat und sich umschaut und wie ich heute hergefahren bin, wieder dieses herrliche Feld von Sonnenblumen, welche Kreativität und welche Genialität die Schöpfung beinhaltet, wenn man die Berge anschaut, egal wo wir hinfahren, es ist unglaublich schön. Im Römer 1,18 sagt Paulus, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, an den Werken Gottes. Also ich meine, man braucht wahrscheinlich genauso viel Glauben zu sagen, das ist alles zufällig entstanden, als dass man so viel Glauben braucht zu sagen, ja, oder fast weniger zu sagen, da ist ein Kreator, genauso wie das Fahrrad, das ist ja auch nicht entstanden, weil ich ein paar Schrauben hingeschmissen habe. Ja, sagen wir mal ganz platt. So, weiterhin war es offensichtlich sein Wille zu schaffen, und zwar 1. Mose 1,26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, unserem Bild ähnlich. Also wir sehen hier eindeutig, dass es die Absicht und der Wille Gottes war, Menschen zu erschaffen. Also den Menschen an sich gab es vorher nicht. Gott hatte sich entschieden und hatte die Idee, Menschen zu schaffen. Da er den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat, ist ihm dieser ähnlich. 1. Mose 1,26. Diese Ähnlichkeit besteht nun nicht nur in einer wahrscheinlich äußeren, sondern in einer Ähnlichkeit auch und vor allem der Wesensart. Wie komme ich zu einer äußeren Ähnlichkeit Gottes? Ich meine, Gott schreibt mit dem Finger die Gebote auf die Steintafeln für Mose. Gott geht im Garten, also wo ein Finger ist, einmal ist eine Hand und ein Arm wahrscheinlich. Und wenn jemand geht, hat er mindestens zwei Beine. Also wahrscheinlich ist Gott uns ähnlich. Und wenn man Jesaja liest oder auch in der Offenbarung liest, wenn die Johannes auch in Visionen gesehen hat, der auf dem Thron saß, also es sitzt offensichtlich eine Person auf dem Thron. Wie die beschrieben wird, ist unglaublich herrlich, da machen wir uns noch keine Ahnung davon. Also Gott schafft den Menschen uns in seiner Ähnlichkeit. Unter anderem heißt das, dass aber auch der Mensch eben einen freien Willen hat. Das heißt, die Ähnlichkeit, möge sie äußerlich sein, wie auch immer, ist aber auch und vor allem in der Willensfreiheit bekundet. Genauso wie Gott frei entscheiden kann und tun und machen kann, was er möchte letzten Endes, ist der Mensch ebenso frei. Das heißt, der Gott hat den Menschen in keinster Weise in seiner Willensfreiheit beschränkt, und zwar in keiner Weise. Das ist Segen und Fluch zugleich. Natürlich, warum? Einerseits konnte ich sagen, gut, ich bin nicht gewissen Mechanismen unterworfen, wie sagen wir, in der Tierwelt Tiere zu einer Zeit sagen wir, fortpflanzungsfähig und willig sind. Da sind die Hirsche brünftig und dann wird sich fortgepflanzt. Diese Dinge laufen in sehr festgelegten Mustern. Mag ein Tier wohl auch einen gewissen freien Willen haben. Aber der Mensch steht über diesen Dingen in einem vollkommen autarken Zustand, ähnlich wie Gott. Weil der Mensch nur vollkommen frei über sein Wohlergehen entscheiden kann und auch können muss, das ist Segen und Fluch gleichzeitig. So, deshalb musste Gott ihm auch eine Wahlmöglichkeit geben. Weil oft denkt man sich und sagt, mein Gott, was macht denn das für einen Sinn? Jetzt hat der Mensch einen freien Willen und jetzt wird ihm was verboten. Ja, es wird ihm, wobei es ihm gar nicht verboten worden ist. Wenn man die Schrift genau liest, heißt es, du sollst nicht. Ja? Das heißt, du kannst schon, aber du hast eine Konsequenz zu tragen. Ja? Also Gott, weil er gerecht ist, muss er auch eine Möglichkeit der Wahl schaffen, zu sagen, diesen freien Willen zu prüfen. Ist dieser Mensch mir zugewandt? Ist der Mensch, der vollkommen autark ist, vollkommen frei, willens, sich mir zuzuwenden? So, diese Wahlmöglichkeit wurde gegeben und der wird im ersten Buch Mose aus mit dem Baum der Erkenntnis umschrieben. Denn wer nicht wählen kann, ist nicht frei. Wenn ich nicht wählen kann, das oder das, bin ich beschränkt. Und diese Freiheit des Menschen, wenn wir uns das mal klar machen, ist komplett umfassend. 1. Mose 2,15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Dieses Sterben ist die Konsequenz dessen, dass der Mensch dann natürlich frei ist zu tun, was er möchte. Er kann von dieser Frucht essen, aber er kann es auch sein lassen. Diese Wahlmöglichkeit hat Gott nicht gegeben, um den Menschen ins Unglück zu stößen. Nein, ganz im Gegenteil. Die Möglichkeit zu wählen zeigt die Gottähnlichkeit des Menschen. Und das ist eigentlich ein hohes Maß an Vertrauen und ja, fast schon Liebe, zu sagen, Mensch, du bist frei und so habe ich dich geschaffen. Dafür kann es nur eine gültige Erklärung geben. Also warum stellt der Gott den Menschen in diese Entscheidung? Warum schafft er ihm einen freien Willen? Warum? Weil Gott ein Gegenüber möchte, ein Beziehungswesen, welches sich ihm aus freien Stücken zuwendet, also aus vollkommen freien Stücken. Ja, wie ein Kind, wenn du Kinder hast, wenn sich das, wendet sich dir aus vollkommen freien Stücken zu oder eben auch nicht. Und offensichtlich hatte Gott am Anfang mit dem Menschen direkte Gemeinschaft. Also nach diesem Schöpfungsakt, nach diesem Kreieren des Menschen, hatte Gott direkte Gemeinschaft mit dem Menschen. Im 1. Mose 2,8 lesen wir, und sie hörten den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Die Schrift sagt uns nicht, wie viel Gemeinschaft der Mensch mit Gott vorher hatte, aber offensichtlich war da ein Austausch. Und hat Gott diese Gemeinschaft mit dem Menschen gepflegt und genossen. Dass Gott sich Gemeinschaft mit dem Menschen wünscht, wird auch im Matthäusevangelium durch eine Aussage Jesu über das Volk Israel deutlich. Und ich finde es unheimlich schön, diese Aussage von Jesus, wie er sagt, wie oft habe ich deine Kinder, also das jüdische Volk, versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügel. Das ist so ein wunderschöner Vergleich, dieser Schutz und diese Nähe und diese Geborgenheit. Das ist das, was Gott an sich auch möchte in der Beziehung mit uns Menschen. Auch in der Offenbarung des Johannes lesen wir im 21. Kapitel, zwar Vers 3, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das ist der Wunsch und das Ziel Gottes, warum er einen Menschen geschaffen hat, ein Beziehungswesen mit ihm er Austausch hat. Es gibt aber leider ein Problem, fragen wir mal, welches? Leider hat sich der Mensch gegen die Gemeinschaft mit Gott entschieden. Warum, sehen wir später. Die Schrift nennt es den Sündenfall. Das heißt, der Mensch hat sich aus seiner eigenen Entscheidung von Gott abgewandt. Das Wort Sünde in diesem Fall klingt in unserer Zeit durchaus etwas altbacken, bezeichnet aber folgendes Wirkprinzip. Also die Sünde hat ein Prinzip, eine Wirkung. Kurz mal anschauen, wo das Ganze herkommt. Die Sünde hauptsächlich für Sünde im Neuen Testament, die Wörter, die hauptsächlich für Sünde im Neuen Testament verwendet werden, sind aus dem Griechischen harmatia, harmathema und harmatano. Und die bedeuten vom Kurs abkommen. Das heißt, der Mensch biegt von dem ihm vorgeschlagenen, also nicht bestimmten, aber möglich vorgeschlagenen Weg ab. Die Wörter Parabasis, Parabates und Parabaino bedeuten eine Grenze überschreiten oder übertreten, auch mit Abweichen übersetzt. Also der Mensch hat eine Grenze überschritten oder übertreten, die er eigentlich nicht übertreten sollte und ist dadurch abgewichen und auf einen Weg gegangen, den Gott gesagt hat, geh diesen Weg nicht, aber du kannst, weil du hast einen freien Willen. Wir sehen hier, dass der Mensch befähigt durch seinen freien Willen die Grenze überschritten hat und von einem für ihn sicheren Weg abgewichen ist. Das hat jetzt leider diese Konsequenzen und jetzt kommt das, was Gott gesagt hat. In dem Moment, wo du das tust, was ich dir rate, nicht zu tun, wirst du sicherlich gewisslich sterben. Also, welche Konsequenz hat das? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn der Mensch heute in unserer Gesellschaft vom rechten Weg, sage ich mal, abweicht, eine Straftat begeht, egal in welcher Schwere, und somit eine Grenze überschreitet, wird er aus der Gesellschaft der Menschen genommen. Im modernen Terminus sprechen wir dann von einer Freiheitsstrafe, insofern das Vergehen schwer genug war. Und dies hat grundlegend zur Folge, dass dieser Mensch für die Gemeinschaft mit anderen Menschen untauglich geworden ist. Das heißt, ich überspitze es etwas, aber ein Serienmörder, den kann ich nicht draußen rumlaufen, der ist untauglich rumlaufen lassen, der ist untauglich für die Gesellschaft. Also es ist nicht möglich, diesen Menschen in der Gemeinschaft mit anderen bleiben zu lassen. Somit ist das Zusammenleben und der Austausch dieses Menschen mit anderen komplett gestört, also unterbrochen. Ja, wenn der Einzelhaft kriegt, dann kriegt er sein Brot und sein Wasser und dann geht die Klappe zu. Und dann sitzt er wieder drin, wenn er ganz böse ist. Ja. Beim Sündenfall passierte im Grunde dasselbe. Der Mensch wurde komplett untauglich für die Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Sündenfall. Deswegen, wir machen uns keine Vorstellung, wie heilig Gott ist in seinem Zustand, in seiner Dimension, in der er lebt. Und der Mensch ist nicht mehr zu gebrauchen für die Gemeinschaft, obwohl Gott es gern möchte, aber er kann es nicht. Ja? Also die, sagen wir mal, viele Freunde, sagen wir mal, dieses Straftäters taten gern Gemeinschaft haben mit ihm. Und es geht aber nicht, der ist weggesperrt, zack, weil er einfach nicht fähig ist. Ich hoffe, der Vergleich ist soweit klar. Wir sehen hier, dass der Mensch befähigt durch seinen freien Willen eine Grenze überschritten hat und von einem für ihn sicheren Weg abgewichen ist. Das sehen wir auch im ersten Buch Mose, und zwar 1. Mose 3,8. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau, vor dem Angesicht Gottes des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Also der hat auf einmal Angst gehabt, ist ihm ausgewichen, ist weggegangen, weil er genau gewusst hat, irgendwas passt jetzt nicht mehr. Also deutlicher ist der Zerbruch der Beziehung zu Gott nicht zu beschreiben. Und das ist das Problem, an dem die ganze Welt krankt. Der Zerbruch der Beziehung zu dem Schöpfer. Seitdem versucht der Mensch, sich selbst zu erklären. Seitdem versucht, daraus entstehen natürlich Theorien, wie kann alles entstanden sein, ohne Schöpfer. Dann kommt ein Herr Darwin auf den Plan, der sagt, naja, also genug Zeit und eine schöne Suppe und dann gibt es schon was, Sonne und Licht und ein bisschen warm, war es auch, und feucht, und da entsteht dann schon was, das hat ja Zeit. Naja, also lassen wir es mal so stehen, machen wir das Fass nicht auf weiter. Kommen wir kurz zu der Frage, was die Grundlage einer jeder Beziehung ist. Also wir haben gesehen, die Beziehung zu Gott ist abgerissen, ist zerbrochen aufgrund der Entscheidung des Menschen. Der Mensch ist untauglich geworden für die Beziehung zu Gott. So, die Grundlage einer jeder Beziehung ist das, und ich denke, widerspricht mir keiner, das Vertrauen. Ohne Vertrauen keine Beziehung. Vertrauen ist das unerlässliche Fundament einer jeden Beziehung, ob Freundschaft, ob im Beruf, ob partnerschaftlich in der Familie. Ohne Vertrauen geht nichts. Je näher sich Personen stehen, umso wichtiger ist das Fundament des Vertrauens. Wer sich nicht vertrauen kann, da ist alles gestört. Da ist dann keine Sicherheit mehr da, da ist Unsicherheit, da sind die Leute misstrauisch. Danke. Da ist extrem Sand im Getriebe. Also das, die Basis einer jeden Beziehung ist Vertrauen. Für Gott war es und ist es auch heute noch, das lesen wir im Hebräer 11,6, das kann jeder gerne mal nachschauen, unerlässlich wichtig, ob der Mensch ihm vertraute. Und deswegen hat er dieses Vertrauen auch auf die Probe gestellt. Weil, weil kommt nachher. Wir lesen erst beim ersten Buch Mose. Wir wissen, dass Gott eine Versuchung zugelassen hat. Jetzt kann man auch wieder sagen, ja, um Gottes Willen, jetzt lässt Gott auch noch eine Versuchung zu. Das heißt, der Mensch, der jetzt einen freien Willen hat, der darf jetzt auch noch auf die falsche Bahn geführt werden. Das heißt, der darf jetzt sogar noch versucht werden. Ja, wir sehen gleich warum. Im ersten Buch Mose 3,1 lesen wir, sollte Gott wirklich gesagt haben, also hier wird die Loyalität Gottes angezweifelt, Anmerkung meinerseits, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Aha, der Mensch kannte die Anweisung Gottes, die Frau sprach zur Schlange. Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an. Aha, das hat Gott nie gesagt. Zumindest das, was wir in der Schrift lesen, was Mose inspiriert aufgeschrieben hat, lesen wir, dass sie davon nicht essen sollen, aber anrühren. Okay. Also auch hier ist schon eine Verdrehung der Aussage Gottes da. Also erst einmal wird gesagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, es wird in Frage gestellt. Also Gottes Loyalität wird schon mal angezweifelt. So. Dass sie von keinem Baum, also natürlich, die durften von allen Bäumen essen, aber nur von einem nicht. Also wir sehen hier fängt, und ich meine, da sind wir wieder beim anderen Thema, aber doch, hier ist genau das, was der Feind der Menschen macht, nichts anderes als feine Giftdosen etwas zu vermischen, etwas zu verwässern, ein bisschen zu verbiegen, ein bisschen zu verdrehen und schon kommt was anderes raus. Ist aber ein anderes Thema. So, offensichtlich gab es bei Eva da eine Unsicherheit. Ja, mit dem dürfen wir sie anrühren, ja, nicht? Ja, also damit ihr nicht sterbt, soll Gott gesagt haben. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Nein, 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 nein. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Das ist schon mal eine komplette Lüge und werdet erkennen, was gut und was böse ist. Das wiederum ist wahr. So, also Gott hat hier eine Versuchung zugelassen. Und warum? Aha, dafür gibt es eigentlich auch nur eine Erklärung, das Vertrauen. Vertraut Gott jetzt mehr der Aussage dieses Wesens, der Schlange, oder vertraut der Mensch jetzt mehr der Aussage Gottes? Ja? Vertrauen kann nur durch eine Versuchung geprüft oder als echt befunden werden. Ein Beispiel. Die Ehefrau, wie auch der Ehemann, können ihre Loyalität, also ihre Vertrauenswürdigkeit erst unter Beweis stellen, wenn eine Möglichkeit der Umentscheidung gegeben wird. Zum Beispiel die attraktive Nachbarin, der attraktive Nachbar, Ja, ich denke, dieses Prinzip ist klar. Wenn ich die Möglichkeit nicht die Möglichkeit einer Umentscheidung habe, weiß ich nicht, kann ich mich auf diese Person verlassen, kann ich der vertrauen. So, und deswegen hat Gott erlaubt, dass es eine Versuchung gab, um die Loyalität und das Vertrauen des Menschen zu sehen oder zu testen. Gott wusste vorher, was passiert, keine Frage, aber der Mensch natürlich nicht, weil der Mensch wohl, ich nehme an, nicht allwissend war. Wäre der Mensch damals schon allwissend gewesen und die hätte die Auswirkung seines Tuns gewusst, denke ich, er hätte tunlichst die Finger davon gelassen, von dieser Frucht. Was sind die Auswirkungen des Vertrauensbruchs und der dadurch unterbrochenen Beziehung zu Gott? Die Folgen lesen wir im ersten Buch Mose 3, ab Vers 10 und im weiteren in der ganzen Schrift. Also dieses Fass mache ich jetzt nicht auf, kurze Stichpunkte. Also kurz danach, nachdem der Mensch getrennt war von Gott in seiner Beziehung zu ihm, geistlich gestorben ist, kurz danach passierte der erste Mord. Warum? Aus Neid. Also, Kain und Abel, der eine hat den anderen erschlagen, die Herzensgesinnung ist Neid. Und jetzt möchte ich schon anfangen, diesen zentralen Punkt einzukreisen, auf den es eigentlich ankommt, und auf den es Gott abgesehen hat, mit allem, was er tut und mit allem, was er vorhat. Das werdet ihr gleich sehen. So, die Verrohung einer ganzen Gesellschaft, Sodom, Herzensgesinnung, Eigensucht. Das gipfelte in der Vernichtung alles Lebens des damaligen bekannten Erdkreises. Im 1. Mose 7,23 folgende, die ganze Geschichte mit der Arche, weil Gott gesagt hat, das kann ich nicht zulassen. Was hier passiert auf diesem Erdboden, geht komplett daneben und würde im kompletten Desaster enden. Also ein Schlussstrich, ein kurzer Zwischenstopp und hat zwar die menschliche Rasse durch Noah weiter gerettet, aber alles andere vertilgt. Die Schrift ist durchzogen von Berichten über Neid, Zorn, Hinterlist, Zwietracht, Ehebruch, Krieg und so weiter. Ja, Leid. Jesus selber weist auf diese Dinge hin. Er sagt im Lukas 21,9, wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Also wir sehen, die Auswirkung der Trennung zu Gott ist, massivst. Dann sprach er zu ihnen, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben, Hungersnöte, Seuchen und Schrecknisse. Und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Also bis auf die großen Zeichen vom Himmel haben wir eigentlich alles schon, abgesehen davon. So, also wir haben gesehen, der Mensch, getrennt von Gott, geht in einer Spur, in der er komplett ins Verderben läuft. Tja, gibt es einen Ausweg? Und wenn ja, wie sieht es aus? Gott hat einen Ausweg geschaffen und der funktioniert folgendermaßen. Erstens, die Wiederherstellung der Beziehung zu ihm. Wenn die Beziehung zu ihm nicht wiederhergestellt werden kann, kann es keine Gemeinschaft geben, kann es keinen Austausch geben und kann es keine Umgestaltung geben, die so wichtig ist. Und das ist der zentrale Punkt wieder, auf den ich dann noch weiter, den ich weiter einkreisen werde, nämlich das menschliche Herz. Philipper 2,8 lesen wir, er erniedrigte sich selbst, von wem ist die Rede? Von Jesus. Und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Also Jesus war bereit, als der lebendige Gott, der hier als in Menschenform auf die Erde gekommen ist, weil Gott kann in seinem heiligen Zustand mit uns keine Gemeinschaft haben. Er kann sich uns nicht offenbaren, ja, weil wir fallen tot um, wenn das passieren würde. Also Gott, schlau, nimmt sich persönlich in seinem Sohn als Mensch, als Gott im Fleisch, im Mensch und kann somit Gemeinschaft mit den Menschen haben. Dieser Gott als Mensch, Jesus, hat sich selbst erniedrigt und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und er, also Jesus hat, Gott hat durch ihn, also durch Jesus, alles mit sich versöhnt. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Also wir sehen, der erste Schritt ist, dass Gott durch das Opfer Jesus eine Basis schafft, dass Frieden passiert und dass Versöhnung kommt. und dass der Mensch mit ihm wieder anfangen kann, Gemeinschaft zu haben. Im Galater 4,6 sehen wir, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Das heißt, es kann wieder eine Kindschaft passieren, es kann wieder eine Gemeinschaft mit Gott passieren, aus der Gemeinschaft der Mensch dann Gott als Vater und als Abba, also als Daddy, als Papa bezeichnen darf. Ohne dass wir natürlich ehrfurchtslos oder respektlos gegen Gott sind. Aber trotzdem ist die, unsere Stellung vor Gott die Stellung eines Kindes. In Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Gerettet heißt, so fängst du an, eine Beziehung wieder mit Gott zu haben, wirst du gerechtfertigt. Denn wenn man von Herzen glaubt, und hier ist wieder der Punkt, das Herz, so wird man gerecht und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, im Jesaja 28, 16, wer an ihn glaubt, also ihm vertraut, Jesus, wird nicht zu Schanden werden, heißt, wird nicht in der Trennung zu Gott bleiben. So, der zweite Punkt des Ausweges. Erster Punkt ist Wiederherstellung der Beziehung zu ihm durch Jesus. Der zweite Punkt ist die Änderung der Gesinnung des Herzens. Und darum geht es. Weil der Körper, das Fleisch, bleibt hier auf dieser Erde. Was geht, wenn der Mensch seinen Körper verlässt, wenn er stirbt, physisch stirbt? Was geht? Die Seele, der Geist. Also, das ganze Paket Geist und Herz mit allen Emotionen und allem, was die Menschen an sich ausmacht. Hierzu trifft Paulus eine kurze, aber zentrale Aussage in Römer 1, 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen, ihre Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Also wir sehen hier die Gesinnung des Herzens, also das innerste Wesen, das innere Wesen, innerste will ich nicht sagen, das innere Wesen des Menschen ist in seiner Gesinnung her verdorben. Verfinstert, ist unverständig. Weiterhin sehen wir aus der Schrift im 1. Mose 6,5, als aber der Herr sah, dass, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war, immer da. Das heißt, durch die Trennung von Gott hat sich die innere Gesinnung des Menschen so weit abgewandt und ist so verdorben geworden, was die Schrift wiederum Sünde nennt, dass dieser innere Mensch nicht tauglich war zu Gemeinschaft mit Gott oder zu einer göttlichen Gemeinschaft. Und Gott sagt eben, dass das Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Im 2. Mose 7,14 sagt die Schrift auch, dass das Herz des Pharao hart ist. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Also unverständig, verfinstert, böses Trachten, hartes Herz. Das heißt, alles Eigenschaften, was wir selber wissen, was nicht gut ist und was nicht funktioniert und schon gleich gar nicht in einer Beziehung zu Gott. Hierzu gäbe es noch etliche Schriftstellen in der Schrift, aber klar ist, der zentrale Punkt ist das Herz des Menschen. Darauf kommt es an. Auch Jesus sagt dazu in Matthäus 15, 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Ja, also nicht, es geht in dem Sinn nicht, was als normale Ausscheidung aus dem Körper kommt. Das macht die Menschen nicht unrein oder wenn sie irgendwas essen, letzten Endes macht den Menschen nicht unrein. Das, was aus dem Herzen kommt, das macht den Menschen unrein. Und die Schrift sagt uns auch, Gott sieht auf das Herz. Deswegen, weil Gott also auf das Herz sieht und weil das Herz das Zentrale ist, um was es eigentlich geht, sagt die Schrift auch in Sprüche 4,23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, daraus entspringt oder kommt das Leben. Noch eindeutiger, denke ich, geht es nicht. Wir sehen hier, dass das menschliche Herz die zentrale Rolle spielt. Das Herz braucht eine Umgestaltung. Das, was damals verloren und kaputt gegangen ist, verdorben wurde, braucht eine Um- und eine Neugestaltung. Wie funktioniert diese Umgestaltung? Gute Frage. Die Umgestaltung des Herzens nennt die Schrift die persönliche Heiligung. Entgegen der landläufigen Meinung, dass das Opfer Jesu alles pauschal erledigt hätte und man nur als Säugling sich taufen lassen müsste und dann wäre alles in Ordnung, sagt die Schrift eindeutig, dass wir eine neue Geburt brauchen. Das heißt also, wenn wir heute geboren werden, Säugling, es ist Tradition, dass man getauft wird, es ist Tradition, man geht in die Kirche und hat ein Ritual und das nennt man dann Taufe. Dann wird man aufgenommen in die Gemeinschaft der Gläubigen, dann ist man ja gläubig als Säugling, der keine Ahnung hat, wo oben und unten ist, aber es ist dann auf alle Fälle schon mal gläubig, das Kind, sage ich mal so. Dann könnte der Mensch leben, wie er möchte und kann machen, was er will. Er ist ja getauft als Kind, der Rest ist ja egal, sozusagen wurscht. Wer vernünftig denkt, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Der Mensch braucht als selbstdenkender, entscheidender Mensch eine neue Geburt. Die bekommst du nicht als Säugling über einem Taufbecken. In Johannes 3,3 sagt Jesus zu Nikodemus, der kommt und ihn fragt, was er machen muss, um ins Himmelreich zu kommen. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, es braucht einen Neustart, es braucht einen neuen Anfang, es braucht eine neue Geburt. Der Schreiber des Johannesevangeliums, also wahrscheinlich der Johannes, sagt dazu in 1. Johannes 12 bis 13, wie viele ihn, also Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Da haben wir wieder die Kindschaft zu Gott, die Wiederherstellung der Beziehung. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Aha, von wem werden wir geboren in der neuen Geburt? Nicht nochmal neu, das hat Nikodemus auch nicht verstanden. Er hat gesagt, ich bin alt, ich kann nicht zurück zu meiner Mutter und kann nochmal geboren werden. Nein, nein, sondern von Gott geboren werden. Diese Geburt ist keine fleischliche, es ist eine geistliche Geburt. Eine Geburt, die das Innere des Menschen betrifft. Wir sehen hier, dass Gott uns einen neuen Anfang schenkt. Die Geburt, egal welche, ist immer der Beginn von etwas. Punkt. Aha, also ist die neue Geburt des Geistes, ein Neuanfang, ein innerlicher, der Beginn von etwas. Diejenigen, die Jesus aufnahmen, im Kontext der Schrift beinhaltet dies, ihn als auferstandenen Sohn Gottes anerkennen, sich ihm unterordnen, die Bereitschaft, sein Leben ihm zur Verfügung zu stellen und sich aktiv mit seiner Hilfe zu verändern. Das ist die persönliche Heiligung.
Amen.
Gibt Gott die Möglichkeit eines Neuanfangs. Das heißt nicht, dass wir aus eigener Leistung alles hervorbringen müssen. Nein, nein, das heißt es nicht. Jesus sagt ganz klar, kommt her zu ihr, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Gott hilft uns bei allen Dingen, aber wir müssen wollen und müssen raus von der Couch und weg vom Komfortmodus und hin zum göttlichen Modus, der einen ganz anderen Komfort hat, sage ich mal so. Ja, der göttliche Modus hat einen anderen Komfort, aber der ist toll. Ja, aber hat nichts mit dem weltlichen Komfortmodus zu tun. Der Herr Jesus, also da Jesus das Wort selbst ist, im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, wird uns klar gesagt, dass Jesus das lebendig gewordene Wort Gottes ist. Kann man auch in der Schrift sehen, kann man auch in den Sprüchen ganz toll sehen, dass Jesus das Wort ist. Will ich jetzt nicht weiter eingehen drauf, aber wir erkennen damit nicht nur die Person Jesus an, wenn wir sie annehmen, sondern nehmen ihn als das Wort, als das lebendige Wort Gottes in uns auf. Das ist wichtig, weil wir durch dieses Wort gereinigt werden, wie wir gleich sehen. So, damit wir überhaupt dazu fähig sind, dieses Wort in uns aufzunehmen, Gott in uns aufzunehmen, denn der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gott und von Gottes Geist und von seinem Wort, das ist ihm total egal, das versteht er auch gar nicht. Damit wir überhaupt dazu fähig sind, das Wort anzunehmen, schenkt Gott uns die Gabe des Glaubens. Das heißt, Gott befähigt uns, ihm wieder zu vertrauen. Aha, haben wir was. Das Vertrauen, was im 1. Mose, was bei der Umentscheidung des Menschen verloren gegangen ist, das fängt Gott an, uns wieder zu geben. Im Epheser 2,8, denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Warum? Durch Glauben. Und das nicht aus euch, nein, Gottes Gabe ist es. Also die Seligkeit durch Glauben, die Fähigkeit des Glaubens, kriegen wir von Gott als Gabe in seiner Gnade, was ein Gnadengeschenk ist. Nichts, was wir uns verdienen könnten. Wir sehen den nötigen Glauben, also das nötige Vertrauen zu Gott und seinem Wort, schenkt uns Gott selbst. Wir erinnern uns daran, dass die Basis einer jeden Beziehung das Vertrauen ist. Aha. Also der Glaube ist gleich Vertrauen, ist die Basis der Beziehung zu Gott. Damit wird das Ganze wieder rund. Zu was brauchen wir Glauben? Einmal, wir können Gott nicht sehen. Er ist da, es gibt ihn, er existiert, aber er kann sich uns sichtbar nicht offenbaren. Also allein da müssen wir annehmen und darauf vertrauen, dass es ihn gibt. Und wir haben die Fähigkeit von ihm, ihn durch sein Wort wahrzunehmen und durch ihm zu vertrauen, dass sein Wort die Wahrheit ist, durch die er uns leitet und führt und sich uns offenbart. Anders kann er es nicht. Er kann nicht kommen und zu uns reden, kann sagen, hallo, da bin ich, so und so, das sind meine Gesetze. Er musste die Schrift inspirieren durch Menschen. Er musste Jesus als Mensch bringen, weil er als heiliger Gott selbst nicht kommen kann. Es geht nicht. Er musste diese Mittler nehmen, wobei dann auch wieder klar wird, warum Gott sowas macht. Ja? Warum inspiriert er sein Wort durch Menschen? Ja, weil er kann nicht anders, aber er möchte halt Gemeinschaft mit uns haben und er möchte uns helfen. So, wir sehen den nötigen Glauben, also das Nötige, da waren wir schon. Ja. Wir erinnern uns dann, genau, das, was Adam und Eva nicht gemacht haben, also Gott vertraut haben, dazu fängt Gott jetzt an, uns wieder zu befähigen. Auf der Basis der Wiederherstellung der Beziehung zu ihm, durch das Opfer Jesu. Nun muss der Geborene, der Neugeborene, der Geistliche, diese innere Neugeburt, ernährt und gepflegt werden, wie bei jedem Säugling. Dies geschieht durch geistliche Nahrung, nämlich durch das Wort Gottes. Gemeinschaft mit Gott, was auch nichts anderes ist als Gebet, und Gemeinschaft mit anderen neugeborenen Christen, das ist die Gemeinde. Findet diese Ernährung nicht statt, ganz klar, stirbt dieser geistliche Fötus wieder ab. Jesus zeigt es auch in dem Gleichnis vom Sämann, zum Beispiel im Markus-Evangelium 4, Kapitel 4, Vers 3 und folgende, wie er sagt, dass also sein Wort ausgesät wird und dieser Samen nicht guten Boden kriegt. Einmal kommen Disteln und Dornen und Jesus vergleicht es auch noch, was das ist, aber der Fakt ist, dass dieser Samen des Wortes, also der Samen dessen, was Gott uns sagt, nicht aufgehen und Frucht tragen kann, weil er nicht ernährt wird von dem richtigen Boden. Ja? Weil er auf Felsen fällt, weil er unter die Dornen fällt, er hat also keine Überlebenschance. Dieser Fötus mit göttlicher DNA ist ein geistlicher Fötus. Der Körper bleibt und stirbt irgendwann. Das sagt auch Jesus selbst. Er sagt, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Dieser geistliche Säugling wächst jetzt und beginnt durch die Ernährung mit dem Wort Gottes den zentralen Punkt, nämlich sein Herz zu verändern, weil Gottes Wort ist lebendig und kräftig, auch schärfer als ein zweischneidiges Schwert, aber dieses lebendige, kräftige Wort fängt jetzt an, diesen inneren Menschen zu verändern. Der Schreiber des Epheserbriefes beschreibt es folgendermaßen im Kapitel 5, Vers 26. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Wer ist er? Gott. Und im Johannesevangelium 15, Vers 3, ihr seid schon, sagt Jesus selbst, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das heißt, wir sehen das Wort Gottes, das, was Gott inspiriert hat durch die Menschen, durch die Schreiber, hat Kraft zu verändern. Und das ist die einzige wirklich verändernde Kraft, die uns umgestaltet. durch dieses Erwachsenwerden, das Heranreifen zur Mündigkeit, ja, was sagt Gott, wo geht's lang, was ist die richtige Richtung? Ja? Zur vollen Mannesreife, sagt die Schrift, in Christus, das heißt Jesus immer ähnlicher zu werden, ändern wir unsere Gesinnung. Wir können nicht Jesus ähnlich werden und sagen, es ist wurscht, halb scheiße den und dem Nächsten, dem sage ich, was er für Depp ist und dann zahle ich meine Steuern nicht und sonst, aber dann, ja, das geht nicht. Das heißt, wenn wir Jesus ähnlich werden, dadurch, dass wir erlauben, dass sein Wort uns verändert, ändern wir automatisch unsere Gesinnung. Es geht nicht anders. Das ist aber ein schöner Automatismus. Paulus sagt im Römerbrief 12, Vers 2, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Aha. Der Wille Gottes für uns ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also das, glaube ich, ist ein hervorragender Wille für uns. Der Mensch, geschaffen als vollkommen autarkes Wesen, gottähnlich, zerstört die Basis der Beziehung zu seinem Schöpfer und verliert dadurch die Gemeinschaft mit ihm. Das ist die Zusammenfassung, die ich ganz kurz nochmal zeigen möchte, wie die Schritte funktionieren, die Gott mit dem Menschen vorhat. Also, der Mensch wird geschaffen als Beziehungswesen von Gott, ist dafür gedacht, dass er mit ihm Gemeinschaft hat. Da der Mensch aber vollkommen autark ist, muss Gott ihm die Möglichkeit geben, sich autark zu entscheiden. Und da Gott eine Beziehung möchte, muss Gott zulassen, dass diese Beziehung, dieses Fundament der Beziehung, das Vertrauen geprüft wird, sage ich mal. So, der Mensch hat beides verkackt, sage ich mal ganz deutsch, neudeutsch. Muss dadurch jetzt die Suppe auslöffeln, in der er sitzt, aber Gott hat einen Ausweg geschaffen. Also, der Mensch ist für Gott vollkommen beziehungsuntauglich in seinem normalen Zustand. Die Konsequenzen dieser Zerrüttung sehen wir in der ganzen Schrift, der Geschichte und um uns herum im täglichen Leben. Die zentrale Bedeutung kommt hier jetzt dem menschlichen Herzen zu, was ich auch schon gesagt habe. Das, was wirklich verdorben wurde und was auch am Anfang schon anscheinend labil war, weil Gott dem Menschen nicht vertraut hat. Vertrauen ist eine Herzensangelegenheit. Die zentrale Bedeutung hat hier wirklich das menschliche Herz, welches vollkommen verdorben ist. Gott ermöglicht durch Jesus, durch den Herrn Jesus, einen Ausweg. Die Wiederherstellung der Beziehung zu ihm durch eine geistliche Neugeburt. Und dann die persönliche Heilung und Umgestaltung des Herzens durch Gemeinschaft mit Gott, durch sein Wort. Ja, durch die Gemeinschaft mit uns. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Der startet mit der neuen Geburt und geht Stück für Stück für Stück, wobei uns Gott ganz klar hilft, auf unserer Seite ist, uns als seine Kinder liebt, uns auch korrigiert, uns prüft. All das sagt die Schrift, kann man alles nachlesen, aber zu unserem Besten. Also Gott liebt uns, er möchte, dass es uns gut geht, er möchte, dass wir auf seinen Wegen gehen. Dazu müssen wir zu uns teilweise schon etwas, wie soll ich mal sagen, manchmal hart sein, raus aus der Komfortzone. Hilft nichts, aber es ist sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr lohnend und kann ich nur bestätigen. Was ist das Fazit all dessen, was Gott vorhat mit dem Menschen, der Erschaffung der Menschen? Er sieht, wie der Mensch die Beziehung zu ihm verlässt, er sieht, wie der Mensch all das praktisch hervorbringt in seiner eigenen, in seinem autarken Zustand, in dem er macht, was er will und komplett ins Chaos fällt. Gott eine Möglichkeit des Wiederanfangs gibt, uns Jesus schickt, der uns sagt, wo es lang geht, uns die Möglichkeit gibt, wieder neu anzufangen. Wozu all das? Wozu dann die Umgestaltung des Herzens, des inneren Menschen? Warum braucht es das alles? Klar, Gott will eines, er stellt alles wieder her, das ist sein Plan. Und dazu, das hat er auch im ersten Buch Mose übrigens schon geoffenbart, kann man auch nachlesen. Da ist schon die Rede von Jesus in einem Bild, dass der Samen der Frau ihn in die Ferse stechen wird. Wie auch immer, also das Fazit ist, Gott bereitet uns das ewige Zusammensein mit ihm vor. Und das können wir so nicht, deswegen muss auch der Körper hier bleiben. Und der umgestaltete, neu gewordene Mensch, der fähig ist, dann mit Gott oder den Gott dann annehmen kann, will ich mal sagen, durch das Opfer Jesu initiiert und basiert und gereinigt, sage ich mal, das ist sein Ziel. Okay? Damit klar ist, warum all diese Dinge, die Schrift sagt, so sagt. Das ist der zentrale, das ist der grundlegende Plan, den Gott hat. Und ich hoffe, dass das zur Klärung beigetragen hat, dass man sich sagt, warum Sündenfall, warum eine Versuchung, warum lässt Gott diese Dinge zu, was soll das alles? Tja, bedingt sich dadurch, dass der Mensch eben vollkommen frei ist, vollkommen freien Willen hat. Aber Gott ist Gott sei Dank größer und hat einen Masterplan und hilft uns dabei. Amen. So, verabschiedest du unsere...
Ja, was für eine Botschaft. Da werde ich erinnert an das Wort von Paulus, das er an seinen Sohn Timotheus schreibt. Da schreibt er, was du von mir vor vielen Zeugen gehört hast, das befiehlt treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lernen. Super, danke Botschaft, dir. Danke dir. Gunti, danke dir. Adnan, du bist sicherlich dabei, so wie ich dich kenne. Du wirst genauso dankbar sein für den Gunti wie ich. Wir danken Gott, dass er uns so treue Menschen anvertraut hat, die fähig sind, auch andere zu lernen. Danke, himmlischer Vater, für diese wunderbare Botschaft. Und hilf uns jetzt, dass diese Wahrheit in unser Herz fällt und unser Herz verändert, so wie wir es gerade gehört haben. Weil du uns so sehr liebst, dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Und Vater, es hat dich alles gekostet, das Leben deines eingeborenen Sohnes. Und so wollen wir unser Leben dir geben, Vater. Weil in deinen Armen sind wir geborgen. Amen. In deinen Armen haben wir das Allerbeste, was wir uns je auch nur vorstellen könnten. Amen.
Amen.
Also, auf Wiedersehen, ihr Lieben im Internet. Ciao. Adnan und Francesca, alles Gute noch in Südtirol. Habt eine gute Zeit, kommt gesund wieder. Wir freuen uns. Servus.
Ciao.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.